Kaum einer wollte es vorher richtig glauben, aber am Ende ist es doch passiert. Und wie? Donald Trump ist zurück. Er wird im Januar wieder ins Weiße Haus einziehen. Die Republikaner haben die Präsidentschaft gewonnen und mittlerweile ist auch klar, dass sie die Mehrheit im Senat und auch im Repräsentantenhaus haben werden. Sehen wir hier gerade den Beginn einer roten, einer republikanischen Ära in den USA? Hallo, mein Name ist Dominik Holl, ich arbeite für die Unionsstiftung und ich darf Sie herzlich zur neuen Folge von Politik International begrüßen. Zusammen mit der Konrad-Adenauer-Stiftung Saarbrücken, dem Deutsch-Amerikanischen Institut Saarland und dem Deutschen Orient-Institut in Berlin schauen wir alle zwei Wochen auf ein globales Thema. Und heute blicken wir zurück auf den Wahlkampf des Jahres, auf die Präsidentschaftswahl in den USA. Was hat Donald Trump zum Sieg geführt und wie geht es nun weiter? Welchen Themen wird Trump sich annehmen und was macht die Wahl mit den beiden Parteien, mit den Republikanern, aber auch mit den Demokraten? Dazu spreche ich via Zoom mit Robin Dorf. Er war lange Professor an der Plymouth State University in New Hampshire und arbeitet aktuell als Berater für globale Angelegenheiten, insbesondere für Deutschland und Europa, bei Gable Group Strategies Incorporated. Vielen Dank an das Deutsch-Amerikanische Institut für den Kontakt zu Robin Dorf. Und wenn Sie mehr über das DAI wissen wollen, dann finden Sie in den Shownotes einen Link zur Homepage des DAI. Dort finden Sie Informationen, Vorträge, Artikel und natürlich Kontakte, falls Sie noch mehr Fragen zum Deutsch-Amerikanischen Institut im Saarland haben. Als wir beide zuletzt miteinander gesprochen hatten, da hießen die Gegner im US-Präsidentschaftswahlkampf noch Donald Trump und Joe Biden. Gefühlt ist das eine Ewigkeit her, denn mittlerweile hat Donald Trump nicht nur die US-Wahlen gewonnen, sondern er hat sie gewonnen gegen Kamala Harris und nicht Joe Biden. Robin Dorf, mir zugeschaltet aus den USA. Zunächst einmal ein ganz herzliches Hallo und schön, dass du uns zugeschaltet bist in die USA.
Ja, vielen Dank und ja, hallo. Ich freue mich immer wieder, so mit dir umzugehen und so diese Unterhaltung und Besprechung, das sind interessante Zeiten hier in den USA, kann man wohl laut sagen.
Ja, absolut. Und unser Gespräch damals im Januar haben wir das veröffentlicht, Januar 2024, das wurde tatsächlich bis zur Wahl immer und immer und immer wieder gehört. Das ist tatsächlich die meistgehörteste Folge von unserem Podcast Politik International. Also vielen Dank an alle, die da reingehört haben bis zur Präsidentschaftswahl. Aber jetzt gehen wir mal in die Gegenwart. Robin, wie ist denn die Stimmung vor Ort? Wie geht es den Leuten? Sind sie geschockt oder sind sie heilfroh? Sind sie unsicher? Wie ist die Stimmung vor Ort? Wie ist die Lage?
Ja, die Stimmung hier ist natürlich etwas komplex und kompliziert. Die größte Überraschung war natürlich, wie schnell und wie breit der Gewinn für Trump war. Wir haben ja vorher kurz besprochen, das war für viele eine Überraschung, dass der gewonnen hat. Aber für mich nicht so sehr, wie gesagt, wie schnell wir wussten und wie breit der Gewinn für ihn war. Ja, also die Menschen hier, muss ich sagen, sind gleichzeitig und in verschiedenen Gruppen schockiert, glücklich, unsicher und auch vielleicht ein bisschen verwirrt. Mhm. Es ist unterschiedlich für verschiedene Gruppen und sogar unterschiedlich für Menschen innerhalb von Gruppen, was auch sehr interessant ist. Aber im Großen und Ganzen sind viele Demokraten schockiert, kein Zweifel da, während viele Republikaner glücklich sind. Ich würde sogar ecstatic sagen, so ecstatisch.
Ja.
Ja, aber das gilt im Großen und Ganzen für die politische Elite, gewählten Beamten. In der Bevölkerung ist es etwas anders und sehr gemischt. Auch sehr interessant ist es unter Familien sehr gemischt. Hm. So, das ist so im groben Rahmen, wie es jetzt aussieht, die Stimmung.
Okay, das klingt fast so, als wäre das relativ ähnlich zu dem, wie es in Deutschland ist. Ich meine, natürlich sind hier die wahrscheinlich überwiegende Mehrheit gegen Trump gewesen und jetzt nicht unbedingt froh. Gibt es natürlich auch die Stimmen, die den Republikanern zugeneigt sind, gar keine Frage. Aber es ist eher eine Unsicherheit, ein Schock und dann aber auch irgendwo ein so, naja gut, die Amerikaner haben sich jetzt zweimal für Trump entschieden. Vielleicht ist es einfach so und wir müssen jetzt damit leben. Er hat ja das geschafft, was man gemeinhin einen Landslide-Victory nennt, also einen Erdrutschsieg. Du hast das gerade besprochen. Das war wahnsinnig schnell, wie das Ergebnis kam. Wir hatten vorher alle gedacht, naja, das dauert Tage, bis alles ausgezählt wird und dann letztlich irgendein Ergebnis feststeht und es wird ein paar tausend Stimmen werden den Unterschied machen. Und am Ende war es dann doch von vornherein sehr, sehr schnell, sehr, sehr klar. Jetzt laufen Analysen auf Hochtouren auf allen Kanälen, New York Times, in diversen Podcasts, Fox News, überall wird analysiert. Was hat Trump richtig gemacht? Was haben die Demokraten falsch gemacht? Was würdest du sagen, was sind die drei zentralen Punkte, die Donald Trump zum Sieg verholfen haben?
Ja, so meiner Meinung nach waren die drei allgemeinen Bedingungen am wichtigsten, die wir genauer aufschlüsseln können. Erstens die allgemeinen Bedingungen, unter anderem wirtschaftliche, politische und emotionale, das heißt, wie die Menschen diese Bedingungen empfanden. Zweitens die Verbindung zwischen Bidens Präsidentschaft und diesen Bedingungen. Und drittens Trumps Ground Game, insbesondere für Art und Weise, wie die Untergruppen der wählenden Bevölkerung fast unsichtbar für die allgemeine Trump-Campaign arbeiteten. Also unsichtbar für viele Analytiker, für viele im Fernsehen, im Radio und so weiter. Ob zu Recht oder zu Unrecht, viele Wähler haben den Schmerz der Inflation erlebt und glaubten bis ins Jahr 2024 hinein, dass die Wirtschaft in einem schlechten Zustand sei, obwohl sie sich doch fast stetig verbessert hatte. Die haben das Gefühl, und das war ein großes Problem für die Demokraten. Natürlich haben sie das dann mit nicht nur Biden, sondern die Demokraten überhaupt im Allgemeinen mit diesen Zuständen verbunden. Und drittens, was viele von uns erst nach der Wahl gelernt haben relativ Unbekannte zu Analysts und Observers, Beobachter, Local Unterstützer aus der Nachbarschaft, vor allem in hispanischen und schwarzen Gemeinden, intensive Tür zu Tür und persönliche Kontakte gepflegt. Hm. Das, meine ich, ist sehr wichtig und habe ich auch später erst gelernt. Letztlich, und entschuldigen für diese sehr lange Antwort, Inflation, Einwanderung und soziale Fragen. Das Woke-Bündel sozusagen, oder wie wir hier sagen, waren starke Treiber für viele Wähler. Mhm. Und das, ja, wie gesagt, eine lange Antwort, aber im Allgemeinen, die drei sind also diese Wirtschaft, politisch, emotionelle und die Verbindung da auch mit Tactics und Strategie im Wahlkampf. Und das, was um den Hals hängt, also für Harris und nicht für alle Demokraten, wie wir aussehen, auch so im Haus, in den, kann das immer wieder nicht sagen, House of Representatives. Mhm. Die Demokraten haben doch etwas besser da getan. Aber für Senat und für Präsident, diese Umstände und Lebensmittel, Gehäuse, Gas. Mhm. Das sind die drei, die wichtigsten für diese Inflation.
Das Zweite, du sagtest Gehäuse, also Housing, die Miete und dergleichen.
Ja, Miete und so ein Haus zu kaufen.
Ja, okay, bei uns. Okay.
Gibt es viel von beiden, aber Miete ist sehr stark gestiegen, auch sind also für Häuser, Preise sind auch gestiegen, aber sind weniger Häuser, weil die Zinsen so hoch war. Die Leute, wie ich zum Beispiel, möchte gerne das Haus verkaufen, aber ein anderes Haus dann zu kaufen, die Zinsen waren so hoch. Mhm. So, ja, also ein perfect storm, kann man sagen, ja.
Okay, verstehe. Also ähnliche Probleme, die es in Deutschland auch gibt mit dem Immobilienmarkt. Die Preise sind sehr teuer, dann einen Kredit aufzunehmen ist genauso schwierig, weil die Zinsen entsprechend hoch sind. Okay, verstehe. Genau. Das waren also die Punkte, die 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 Situation der Amerikaner beschreiben und die Probleme, die sie umgetrieben haben und dann letztlich auch an die Wahlurne getrieben haben. Wenn du von dem Ground Game sprichst, also von dem Haustürwahlkampf, wirklich von Tür zu Tür gehen. Ich habe in einer Analyse gehört, da wurde die Kampagne von Kamala Harris untersucht und man hat gesagt, naja, wahrscheinlich hatte sie einfach am Ende zu wenig Zeit für ihren Wahlkampf. Also man hat dann geguckt, wo hat sie aktiv Wahlkampf betrieben. Sie hat ja nicht in allen Staaten gleich Wahlkampf betrieben, sondern hat sich ja vor allen Dingen auf die sogenannten Swing States konzentriert. Und dass der Unterschied zwischen ihr und dem Ergebnis, das Joe Biden vor 4 Jahren hatte, insbesondere dort geringer war, wo sie aktiv Wahlkampf betrieben hat. Also es waren dann nur noch 3 oder 4 Prozentpunkte zu dem, was Joe Biden hatte. Und in den Staaten, in denen sie keinen aktiven Wahlkampf betrieben hatte, waren es teilweise 6 bis 9 Punkte. Also sehr, sehr groß der Unterschied. Würdest du das unterschreiben? Würdest du auch sagen, der Haustürwahlkampf ist sehr, sehr entscheidend und entsprechend hatte Kamala Harris eigentlich gar nicht Zeit genug für diese Art von Wahlkampf und hat auch deshalb verloren? Fragezeichen?
Ja, bin da einverstanden. Ich muss mir das ein bisschen überlegen. Weil das auch ziemlich kompliziert ist. Wie würde das dann aussehen, wenn der Biden viel früher ausgestiegen wäre? Und nicht nur Monate früher, sondern der hat schon vor 4 Jahren gesagt, ich bin ein Transition-Präsident.
Genau.
Und wenn dann die Demokraten eine Vorwahl haben könnte und ob dann Harris in solch einen Vorwahl gewinnen könnte, das ist auch eine Frage.
Ja klar, das ist dann die nächste Frage, das stimmt.
Bestimmt hätte sie das anders machen können. Die Zeit war zu knapp. Die Strategie war natürlich auf den Swing States zu konzentrieren, sich zu konzentrieren. Und es wäre dann sehr schwierig, die Truppen sozusagen, wie der Trump in diesen Viertel und so weiter hatten, auch zu mobilisieren. Das war sehr wahrscheinlich keine Möglichkeit, denn sie hatte so wenig Zeit, aber dazu auch war so verbunden mit den Wählern, mit Biden und wie gesagt, diese Probleme, die wir schon besprochen haben.
Ja. Vielen Dank. Bleiben wir mal bei Kamala Harris. Warum wollten die Wähler sie denn nicht? Also du sagst, es gibt ganz, ganz viele Gründe, die für Trump gesprochen haben. So das Gefühl, die Wirtschaft ist immer noch schlecht, die Inflation ist immer noch hoch, auch wenn die Inflation ging runter, die Wirtschaft hat sich gebessert. Warum haben die Leute das aber nicht mit Joe Biden in Verbindung gebracht und dann entsprechend auch mit den Demokraten und mit Kamala Harris? Was lief schief, vor allen Dingen auch mit ihr? Während ja, wie du ja eben auch schon angedeutet hast, demokratische Kandidaten für den Senat oder das Repräsentantenhaus im selben Atemzug durchaus gewählt wurden. Also es war ja nicht so, dass die Wähler sich komplett von den Demokraten verabschiedet haben, sondern von Kamala Harris. Warum wollten die Wähler sie nicht haben?
Ja, zuerst ganz einfach gesagt, die Wahlen zum Senat und vor allem zum Repräsentantenhaus sind viel lokaler. Und die Wähler kennen ihre Kongressabgeordneten eher persönlich. Und diese persönliche Bindung erscheint fast jedes Jahr, wenn es unsere nationale Elections gibt. Und es ist dann schwierig, so eine Verbindung mit Präsidentenkandidaten zu schaffen. Und das war dann insbesondere, wie wir schon besprochen haben, insbesondere ein Problem also für Harris. Denn sie hatte keine Möglichkeit, nur unter anderen Demokraten so in Vorwahl umzugehen und zu kämpfen sozusagen. Und da in Vorwahl machen die dann diese Verbindungen etwas stärker. Und das war keine Möglichkeit für die Harris. Und das war, glaube ich, ein Teil, ein wichtiger Teil des Problems.
Ich würde das auch unterschreiben. Ich habe gehört, dass sie bei ihren Wahlkampfauftritten sich auch jedes Mal am Anfang nochmal vorgestellt hat. Ich bin Kamala Harrison, ich war Staatsanwältin in Kalifornien. Also sie musste sich im Prinzip jedes Mal dem Publikum neu vorstellen. Anscheinend, weil die damit auch gerechnet haben, die Leute kennen sie zu wenig. Jetzt klar, man kann sagen, die Vorwahlen hätten ihr damit geholfen, aber sie war ja die letzten 4 Jahre auch Vizepräsidentin. Hätte sie dieses Amt nicht nutzen können, nicht stärker nutzen können, um sich ins Rampenlicht zu stellen? Oder ist das beim Vizepräsidenten einfach nicht möglich? Also, dass der wenig legislative Macht oder exekutive Macht hat, ist klar. Aber die andere Frage ist ja, man kann sich ja trotzdem irgendwo ins Rampenlicht stellen. Warum hat sie das nicht gemacht oder nicht geschafft?
Ja, ich glaube, du hast die Antwort schon gesagt. Bei uns ist der Vizepräsident nicht nur Vize, sondern darf sich, kann sich nicht so deutlich darstellen und vor allem nicht als Kandidat.
Okay.
Und ja, unser Vizepräsident ist there to serve the president.
Okay.
Und du weißt ja, am Anfang hat sie ziemlich wenig getan. Und das ist ja nicht ungewöhnlich für eine Vizepräsident.
Mhm.
Und später dann hat sie ja die nicht so besonders positiven Arbeit bekommen, zum Beispiel die Grenze und ja mit Abtreibung. Und nur ja sehr spät dann musste die plötzlich und auf einmal dann Kandidaten wären. Und das ist ganz anders. Und normalerweise, wenn ein Vizepräsident, wenn das Ende, also das Präsidentenzeit ist, dann ist es ganz normal, aber schon wieder ist dann der Vizepräsident auch in dieser Vorwahl, nimmt teil an dieser Vorwahl. Nicht der Fall in 2024.
Ja.
Ja.
Okay, also sie hatte trotz dieses Amtes einen schweren Stand. Einen schweren Stand hatte eigentlich auch, wenn man mal zurückguckt, Donald Trump. Immerhin ist er 2020 aus dem Amt gewählt worden. Die Amerikaner haben damals gesagt, naja, eine Amtszeit Trump reicht uns, wir wollen keine zweite, und haben sich sehr, sehr stark damals auch für Joe Biden entschieden als neuen Präsidenten. Man wollte ihn nicht mehr. Warum also jetzt die Kehrtwende? Hat sich Donald Trump verändert? Ist es ein anderer Kandidat, als wir 2016 gesehen haben? Oder haben sich die Wähler verändert? Haben sich die Amerikaner in der Zwischenzeit verändert?
Ja, nee, nach meiner Meinung hat Trump sich gar nicht geändert. Also überhaupt nicht. Die Wähler, insbesondere, komme ich da wieder darauf, hispanische und schwarze Männer haben sich geändert, oder? Die haben sich vielleicht nicht geändert, die Umstände haben sich dann geändert für die. Und das ist also der stärkste Unterschied, glaube ich, zwischen 2020 und 2024. Und der Wahlkontext hat sich dann stark geändert. Vor allem, wie wir schon besprochen haben, Inflation und Kosten, alles, was dann, die Grenze. So, ich würde sagen, Trump hat sich nicht geändert. Und der hatte ja 4 Jahre, wo er also mit seinem Geld, mit Fernsehen, mit Radio und so weiter, konnte er dann diese, und mit seinem eigenen Flugzeug, war dann er ständig in einem Wahlkampf.
Ja.
Und ja, schon wieder, nach meiner Meinung, aber Trump hat sich nicht geändert, nee.
Okay, dann, wenn sich Trump nicht geändert hat, und wir haben ja schon eine Amtszeit von ihm erlebt, vor 4 Jahren, welche Themen will er sich denn angehen? Sind es wieder dieselben Themen wie damals? Also gegen China, eine Grenze zu Mexiko, einen Zaun hochziehen oder eine Mauer, The Wall, wie er es damals genannt hat. Was wären denn die 3 wichtigsten Themen, derer sich Trump direkt am Anfang annehmen möchte?
Ja, ich glaube, der hat es sehr klar, sehr deutlich geäußert. Erstens, und das ist ein grobes Thema, America zuerst, America first. Und ohne Zweifel. Und das heißt also Subtext, Grenze, Einwanderer ohne Papiere, Zölle, Rückzug oder Herausforderung auf internationaler Ebene, WHO, WHO.
Genau.
Sagt,
ja, die Weltgesundheitsorganisation.
Ja, UN, NATO unter anderem. Und America First. Zweitens, Verkleinerung der Bundesverwaltung, Haushalt und Organisation. Und drittens, persönliche Angriffe auf sogenannte Feinde. Das sind die drei Themen. Und da sind verschiedene Issues darunter. Aber America zuerst, Verkleinerung der Bundesverwaltung und persönliche Angriffe auf sogenannte Feinde.
Der letzte Punkt ist natürlich sehr, sehr kontrovers. Ich würde deshalb mal auf den zweiten Punkt gehen, weil über den ersten haben wir schon sehr, sehr oft und sehr viel geredet. Und ich denke, das ist mittlerweile klar, dass es da vor allen Dingen auch um das 2%-Ziel der Beteiligung der einzelnen Mitgliedstaaten in der NATO geht. Und die Frage, schafft Deutschland das oder nicht? Und auch die EU, da geht es um Verteidigung, müssen wir jetzt hier nicht diskutieren an dieser Stelle. Ich finde die anderen beiden Punkte interessanter. Zum einen bezüglich der Verwaltung. Wir wissen, Stand heute, es ist 14. November, wo wir aufzeichnen, dass Elon Musk ein eigenes kleines, eine kleine Behörde bekommt als Berater offiziell, um die Verwaltung umzubauen. Davor warnen ganz viele, viele sagen, oh nein, das wird ganz schrecklich und es wird vielen, zum einen wird es vielen natürlich den Job kosten, zum anderen werden aber auch viele Projekte dadurch eingestampft, viele Projekte, die vor allen Dingen auch Minderheiten oder auch Hilfen ins Ausland, also Entwicklungshilfen kürzen werden. Auf der anderen Seite ist das Thema nicht neu. Ich erinnere mich an eine State of the Union von Barack Obama, wo er diesen schönen Witz mit den Lachsen gemacht hat, wo er sagt, wir haben so und so viele hunderte Behörden in jedem einzelnen Ministerium. Das Außenministerium hat so und so viele Unterbehörden, das Innenministerium hat so und so viele. Und dann bringt er sein Beispiel, wenn die Lachse im Salzwasser sind, also noch im Meer, dann ist das Handelsministerium dafür zuständig. Wenn sie dann in den Flüssen sind, also im Süßwasser, dann ist das Innenministerium dafür zuständig. Und dann macht er den Witz und fangen sie erst gar nicht mit geräucherten Lachsen an.
Ja.
Einfach um zu verdeutlichen in dieser State of the Union, ich meine, es war 2011 oder 2013, um zu verdeutlichen, wir haben einfach zu viel Bürokratie, wir haben zu viele Behörden, die alle teilweise überschneidende Kompetenzen haben. Wir müssen da etwas machen. Also, das Thema ist uralt und es ist nicht etwas rein Republikanisches und es ist nicht kein reines Trump-Thema. Ja. Meine Frage wäre also, wie viele Hoffnungen wird auch in dieses Thema reingesteckt? Also, trauen die Amerikaner Elon Musk zu, da tatsächlich etwas Vernünftiges, etwas Gutes dabei am Ende herauszubringen und die Verwaltung auf beste Art und Weise zu verändern, ja, zu verkleinern?
Ja, die Frage ist nicht, ob ich das glaube. Da gibt es ein schönes Lied, also vom Musical Theater. I've heard it all before.
Oh ja.
Ja, und ja, wie du sagst, wir haben alle das schon früher gehört. Mhm. Zu deiner Frage, ich glaube schon, dass nicht alle, aber genügend Amerikaner, Wähler, glauben, dass ein Mensch wie Musk das schaffen könnte. Oder Trump mit Musk zusammen könnte das. Ich persönlich glaube es nicht. Das ist viel, viel zu kompliziert. Okay. Und das ist ein, wie heißt das so, ein Spider's Web.
Ein Spinnennetz, also es ist zu verstrickt, zu vertrackt.
Ja, die sind alle so miteinander verbunden. Hm. Aber das Einzige, was wir jetzt, ich weiß, und ich glaube, das brechen Trump und andere davon, ist unsere Department of Education. Mhm. Und das wird wohl Target Nummer 1.
Okay.
Und werden wir mal sehen, ob die das dann daher schaffen können. Das ist interessant, weil Bildung, das liegt hauptsächlich mit den Staaten zusammen. Aber für Leute, die das sich nicht leisten können, Staaten, die so wenig Bevölkerung haben, die kein Budget dafür haben, das halt seit, ja, was war das denn, 1970 oder so, ist dann diese Department of Education organisiert. Und die haben etwas weniger mit, was man unterrichtet, sondern Hilfe für die Staaten, die ja Steuer zur Bildung, zur Unterstützung ist schwierig. Aber für zurück zu Obama, ja, diese ganze Netz ist kaum so von einander dann in individuellen Departments dann aufzuschnitten. Mhm. Und ja, ich gebe das also 0% Chance. Aber Department of Education und mit Musk, das andere, dass so viele Beamte dann ihre Stellen verlieren und so weiter, das könnte sie dann ganz schön aussprechen, aber schaffen 0% Chance, glaube ich.
Okay, ich bin gespannt. Ich würde sagen, wir schauen uns das mal an und machen wir dann so nach 100 Tagen können wir ein kleines Zwischenfazit ziehen. Gut. Vielleicht dann nochmal und dann gucken wir uns das nochmal an, was Musk tatsächlich geschafft hat oder eben auch nicht. Aber es ist natürlich interessant trotzdem, wie gesagt, dass dieses Thema ja nicht ein reines republikanisches Thema ist, aber Musk als Person, als Personalie ist natürlich auch ein eigenes Thema für sich.
Ja, und noch sehr schnell Congress. Ja. Und vor allem beide Häuser, die werden dann eine Rolle dabei spielen. Und das ist sehr wichtig. Das ist problematisch, vor allem, wenn man sieht, also unser Verteidigungsbudget, das ist ja über 30% der ganzen Haushalt für die USA. Und wie viel Geld spart man, wenn man ja etwas von Department of Education dann rauszieht?
Ja, stimmt natürlich auch wieder. Ich habe dieser Tage dann auch mit im Zuge der Nominierung des neuen Verteidigungsministers gelesen, der ist jetzt der größte Arbeitgeber in den USA mit über 770.000 Mitarbeitern. Wahnsinnige Nummer. Also das hatte ich auch immer wieder gehört, dass es da auch viel Kritik gibt, dass das insbesondere dieser ganze Verteidigungsmilitärapparat viel zu aufgeblasen ist und viel zu groß und teilweise auch so so ein Perpetuum mobile, ja, also man schafft sich selbst quasi Stellen und Beschäftigung. Da gab es sehr, sehr viel Kritik daran.
Ja.
Das zweite, der dritte Punkt, den du vorhin angesprochen hattest, nach America First und dem Umbau der Verwaltung, der Bundesverwaltung, die Feinde im Inneren. Wer genau ist denn eigentlich damit gemeint und was könnte mit diesen Leuten tatsächlich passieren?
Die erste Frage da, was ist der denn gemeint? Jeder, der gegen Trump ist.
Okay.
Ganz ernsthaft gesagt, das ist etwas für seine Fans, nicht? Dass man ist entweder für oder gegen Trump. Mhm. Das ist so ein Schwarz und Weiß, eine schwarz und weiße Welt für Trump. Und für die für Trump immer wieder dann wählen. Aber das wird schon sehr interessant sein, glaube ich. Was meint er dann? Und da gibt es natürlich Leute, die General, die gegen ihn gesprochen haben, der ehemalige Secretary of State. Und ich meine, man sieht jetzt also für Trump ist also persönliche Loyalität jetzt die Hauptsache und persönliche Angriffe und sogenannte Feinde, das glaube ich, das sind mehr grobe Aussprüche statt bestimmte Targets. Okay. Aber das werden wir mal sehen. Und das könnte schon interessant sein, vor allem wenn er meint damit einige Four-Star-Generals und ehemalige Secretaries of State könnte, das sind alle sogenannte Feinde. Und mit anderen Worten, da sind keine Loyalists für Trump.
Okay, also im Prinzip Personen in Machtpositionen, die Trump eventuell gefährlich werden könnten. Jetzt ist, glaube ich, heute oder gestern der Sprecher des Senats gewählt worden und es war nicht Rick Scott, der von Trump favorisierte Kandidat, sondern ein anderer. Also wir sind gespannt, wen er damit wirklich meint und wie viele Personen in Machtzirkeln sich halten können, die keine Trump-Loyalisten und keine Trump-Fans sind und was dann mit denen passiert. Also sehr spannend, auch da müssen wir dann in einer gewissen Zeit nochmal drüber reden. Ich möchte, ich möchte kurz vor Schluss nochmal über ein anderes Thema sprechen. Und zwar, wir gucken jetzt auf die Präsidentschaft, wir gucken auf Trump, ein bisschen auch auf Kamala Harris, wir gucken auf das, was in den USA passieren kann, auf die Ministerien. Ich würde gerne noch zum Schluss auf die Parteien gucken. Ja. Was macht diese Wahl mit einerseits den Demokraten, was macht diese Wahl mit den Repräsentanten? Eine rote Welle, das Haus, das Repräsentantenhaus ist rot, der Senat ist rot und im Weißen Haus sitzt ein republikanischer Präsident. Fangen wir mal bei den Republikanern an. Sehen wir hier den Beginn einer republikanischen Ära? Das heißt, dass auch in den nächsten Wahlen immer wieder die Republikaner die Mehrheiten holen werden und wir auf mittlere oder lange Frist tatsächlich vor allen Dingen Republikaner der Macht in den USA sehen werden? Oder sagst du, naja, das ist jetzt Trump und eine Schwäche der Demokraten, aber das wird sich sehr schnell wieder zurückdrehen?
Ja, sehr schnell bestimmt nicht.
Okay.
In den USA, aber ja, die Wahlergebnisse geben den Republikanern die Chance, ihre Regierungsfähigkeit unter Beweis zu stellen. Das ist sehr wichtig. Republikanische Ehre? Noch nicht. Trump erhält eine Wirtschaft, die viel stärker ist, als viele zugeben. Und viele seiner vorgeschlagenen politischen Maßnahmen und Aktionen würden diese Wirtschaft wahrscheinlich noch viel schlechter machen. Einwanderer und Arbeitskräfte, Zölle und Competitiveness und Kosten, so wie Inflation, Steuersenkungen für die Wohlhabenden und so weiter werden wahrscheinlich alle die Inflation anheizen. Wenn das passiert, dann viele der Wähler, wovon du vor kurzem gesprochen hast, die werden genauso viel Ärger damit haben, wie sie dieses Mal für Biden und beziehungsweise Harris gehabt haben. So auf Englisch, more ways to screw it up than to make it better. Und das ist die Gefahr. Ja. Fast alles, wovon wir hier heute besprochen haben, das sind komplizierte Issues. Und die Solutions dafür sind auch sehr komplex. Und so nach meiner Meinung, es könnte schon gut für die Republikaner bleiben, eine Ehre noch nicht, aber für die Republikaner, ich bin fast überzeugt davon, dass es hängt sehr viel dann mit Trump zusammen und ob er off the tracks geht und versucht dann diese persönliche, ja, ganz persönliche Issues dann versucht oder dann macht das dann schwieriger für die Republikaner im Kongress und macht es dann schwierig für die Partei. Mhm. Weißt du, es hat sich so schnell gezwungen von Obama zum Trump, zum Biden, zum Trump. So man etwas davon lernen, dass unsere Wähler sind nicht so langfristig, wie sie wählen, sondern kurzfristig. Und wenn Trump und seine Mannschaft jetzt Inflation dann wieder anheizt, werden wir ein ganz anderes Gespräch haben.
In 4 Jahren, ja. Genau. Ja, nee, ja. Sehr, sehr interessant. Also more ways to screw it up. Also sie haben, es ist wahrscheinlicher, dass sie es verbocken, als dass sie irgendwie einen Erfolg daraus fahren werden. Sehr, sehr interessant natürlich, sehr spannend. Und auch die Frage natürlich, können die Republikaner mit Trump oder müssen sie gegen ihn arbeiten oder werden sie gegen ihn arbeiten? Schauen wir mal auf die andere Seite, die Demokraten. Sie haben ja ganz offenbar und offensichtlich diese Wahl verloren, auch wenn es einzelne Senatoren und Repräsentanten gegeben hat, die ihre Kreise gewonnen haben oder zurückerobert haben oder wie auch immer. Aber die Demokraten scheinen in einer Krise zu stecken. Sie haben es nicht geschafft, den alten Joe Biden, Sleepy Joe, wie Trump ihn genannt hat, wirklich daran fest zu nageln, dass er ein Transitional President ist, sondern sie haben gesagt, okay, wenn der Präsident weitermachen will, dann macht er halt weiter, egal in welcher Verfassung er ist. Sie haben dann mit Kamala Harris sich auch ein bisschen der Eigendynamik in diesem Moment hingegeben, zu sagen, okay, die meisten Spender stellen sich hinter sich, dann nehmen wir sie auch, sie steht ja auch auf dem Ticket drauf. Trotzdem kann man wahrscheinlich festhalten, wenn sie die freie Wahl gehabt hätten, wäre weder Joe Biden noch Kamala Harris auf das Ticket gekommen. Die Frage ist, wer käme als nächstes auf das Ticket? Was machen die Demokraten und wie werden sie sich aus dieser Schlappe erholen? Was meinst du?
Ja, die Demokraten haben es zurzeit sehr schwierig. Die müssen ernsthafte Veränderungen vornehmen, vor allem in den Beziehungen zu den Wählern. Und in der Organisation. Also Strategie ist nicht eine Stärke der Demokraten im Moment. Sie müssen mehr zuhören und lernen, nach meiner Meinung. Das heißt also im Verhältnis zu den Wählern, nicht? Und aufhören, gegen Trumps Stil und gegen die Republikaner anzutreten und auf den wahrgenommenen Bedürfnissen und Wünschen der Wähler aufbauen. Die haben dieses Jahr, nach meiner Meinung, und das war so ein Sonderjahr sozusagen, wie wir früher besprochen haben. Aber auch damals schon vor und auch mit Obama, die haben gegen Republikaner gekämpft, statt für die Wähler. Mhm. Und das ist, glaube ich, die Hauptsache. Organisation, ja, die haben ja Probleme damit auch. Aber vor allem Strategie und Ton und Tenor, wie wir sagen, auf den wahrgenommenen Bedürfnissen und Wünschen der Wähler auch wieder aufbauen, nicht auf ihre Ängsten. Und dieses Jahr war hauptsächlich, you must be afraid of Donald Trump. You must be afraid of the Republicans. Was die Wähler sahen, war, wie gesagt, so Inflation, Unsicherheit, die Grenze. Und die müssen ja besser zuhören und dann tun. Und Organisation spielt eine Rolle dabei, aber das kommt nachher. Ja.
Okay, also wenn die Demokraten zufällig zuhören sollten, hier sind ein paar sehr wertvolle Tipps für die Zukunft. Letzte Frage, Robin. Eine der Gruppen, auf die sich sehr stark auch konzentriert wurde, waren junge Menschen, die zur Wahl gegangen sind. Nicht nur einzelne demografische Gruppen, sondern natürlich, es ging auch nach Alter. Ich hatte im Februar in den USA die Chance, mit jungen Studenten zu sprechen, in Iowa, in Nebraska, also wirklich im mittleren Westen. Und da waren natürlich unter Studenten, wie das oft so ist, viele sind eher liberal, also waren einige dann eher den Demokraten, haben sich eher den Demokraten nahe gefühlt und haben Trump gefürchtet und sind gleichzeitig an Joe Biden verzweifelt. Wie gesagt, im Februar war Biden noch der Kandidat. Und diese jungen Leute, wenn man mit ihnen gesprochen hat, sie haben vor allen Dingen pessimistisch in ihre eigene Zukunft geblickt. Sie haben vor allen Dingen aber auch keinen Sinn darin gesehen, sich überhaupt politisch zu engagieren. Und das fand ich tatsächlich sehr erschreckend. Sie waren alle interessiert, aber Engagement, das wollten sie dann nicht. Glaubst du, dass die Präsidentschaft Donald Trumps dieses Gefühl bei jungen Menschen, dass sich politisch zu engagieren überhaupt gar keinen Sinn macht, es bringt ja eh nichts, weil es werden immer nur die gleichen dann gewählt. Oder glaubst du, dass die Präsidentschaft Donald Trumps jetzt sogar die Möglichkeit birgt, dass sich das umdreht und die Jugend sagt, okay, es reicht uns jetzt und wir engagieren uns jetzt erst recht und eine neue politisierte Jugend hervorbringen wird. Was glaubst du, bringen die nächsten 4 Jahre?
Ja, zuerst, es ist also sehr, sehr schade, dass die jungen Leute sich so fühlen, dass sie solch eine Aussicht haben. Und das ist ein Problem für uns alle, vor allem für alte Säcke wie ich. Aber möglicherweise zu der Frage, möglicherweise, weil er in Ton und Worten so negativ ist. Vielleicht kann das dann die jungen Leute dann motivieren. Aber wie ich dann in den früheren Antwort gesagt habe, negativ ist ja nicht so stark wie positiv. Und so eine Zukunft, ein Vision dafür aufzubauen, das ist die Hauptsache. Aber es ist genauso ungewöhnlich, nach meiner Meinung, dass er, das heißt Trump und seine Politik ihnen, also diesen jungen Leuten, das Leben erleichtern werden. Ton, Tenor, Gelegenheit. Ich gehe davon aus, dass diese nächsten 4 Jahre ganz voll von ja, Trump-Politics sein wird. Und die Sprache wird also sehr Trumpian. Und das ist eine Sprache, dass genau was du damals von diesen jungen Leuten, Studenten, gehört hast, dass wir das unterstützen. Und dann ist die Frage zu der früheren Frage, was machen die Demokraten inzwischen? Würden sie dann sich auch mit diesen Back and forth und wie wir Mudslinging sagen, steigen Sie wieder da rein. Und das, meine ich, treibt dann diese jungen Studenten und ehemalige oder zukünftige Wähler weiter weg von dem System und als eher drin. Und ich bin ein bisschen, ja, sagen wir, nicht so positiv. Nicht negativ und hoffnungslos, aber schwierig. Und es wird, glaube ich, für die Demokraten sehr schwierig. Und die Demokraten muss sich ändern. Strategie, nicht nur was, sondern wie die das dann ausdrücken.
Wir sind gespannt. Wir sind gespannt, was weiter passieren wird. Wir sind auch weiter gespannt, wie Trump sein Kabinett gestalten wird, was dann die ersten Themen wirklich sein werden, die er effektiv anpackt, wenn er dann im Ende Januar ins Weiße Haus wirklich einzieht. Wir werden gespannt sein, wie die Republikaner und die Demokraten sich jeweils verändern und auf die entsprechenden Situationen reagieren. Robin Dorf, vielen, vielen herzlichen Dank für das sehr, sehr interessante und spannende Gespräch. Und ja, wie gesagt, wir werden uns auf jeden Fall nochmal wiederhören zu einem kleinen Zwischenfazit, wenn dann schon mal ein paar Tage in der Amtszeit Donald Trumps ins Land gezogen sind. Von daher, wir hören uns auf jeden Fall wieder. Ich sage aber herzlichen Dank für dieses Mal und beste Grüße in die USA. Dankeschön.
Bitte schön und beste Grüße in Deutschland und in Europa. Es wird spannende Zeiten für uns alle. Dankeschön.